Wir kamen aus einer schwarz-gelben Regierung, haben verloren. Wir kamen jetzt aus einer Ampelregierung, haben verloren. Das heißt, nur die Ampel kann es nicht gewesen sein. Es gibt bei uns natürlich konservativere Ausrichtungen, die eben auch glauben, die FDP hätte nur eine Chance im Schoße der CDU. Und das ist mir persönlich fremd, weil ich glaube, wir werden in keinem Schoße geliebt.
Am Tag nach der Wahl hat sich der 72-jährige Wolfgang Kubicki hingestellt, hat gesagt, dass er bis 4 Uhr gesoffen hat, dass er noch einen Kater hat und im gleichen Atemzug gesagt, dass er überlegt, Parteichef zu werden. Ist das die richtige Reaktion?
Naja, vielleicht kann man sowas nur sagen, wenn man einen Kater hat, weil man noch irgendwie in einem mentalen Zustand ist, wo man glaubt, dass man das einfach mal so machen kann.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann
man
das sich auch
machen. Ich will die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, hier ist Jan Schippmann und ihr habt's geahnt, es gibt eine neue Folge Absolute Mehrheit für euch. Die Bundestagswahl ist seit ein paar Tagen vorbei, aber irgendwie wird's noch nicht so wirklich ruhiger im Land. Und bei einer Partei wird jetzt alles in Frage gestellt. Die FDP ist aus dem Bundestag geflogen und muss sich jetzt außerhalb des Parlaments neu aufstellen, damit sie nicht politisch völlig bedeutungslos wird. Eine, die dabei eine große Rolle spielen könnte, ist heute bei mir. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat nämlich noch ein Mandat. Sie sitzt für die FDP im Europaparlament und ist dort Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Was jetzt passieren muss, ob wir bald eine völlig andere FDP sehen und was ihr politisches Herzensprojekt ist, das besprechen wir in dieser Folge. Wir gehen rein.
Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Disclaimer. Wir haben diese Folge kurz nach der Wahl am 27. Februar aufgezeichnet. Beim Thema Sondervermögen und Schuldenbremse ging es jetzt ziemlich flott und es gibt konkrete politische Vorschläge. Die standen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht im Raum. Das einmal für euch zur Einordnung.
Herzlich willkommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie waren einer der ersten Gäste in diesem Podcast. Das war vor über einem Jahr. Damals saßen Sie noch im Bundestag und die FDP war noch Teil der Regierung. Mittlerweile ist alles anders. Was haben Sie gedacht, als Sie das Wahlergebnis vom Sonntag gesehen haben?
Scheiße.
Das war...
um das auf den Punkt zu bringen. Naja, so bis 22 Uhr. Es war ja im ZDF 5%, okay, ARD 4,9. Da hat man ja noch die Hoffnung, knapp drüber, ist ja auch drüber. Aber das war so um 10 Uhr, waren wir, glaube ich, auf 4,7 unten und damit war der Drops natürlich gelutscht.
Ging immer weiter runter dann. Wir haben hier in den letzten Monaten mit sehr vielen FDPlern gesprochen und alle waren sich ganz sicher, die 5% schaffen wir locker, kein Problem. Waren das alles nur stumpfe Durchhalteparolen oder sind da einige wirklich überrascht gewesen über das Ergebnis?
Naja, wir waren ja im Wahlkampf und da war die Stimmung gut. Also nicht nur derer, die Wahl gekämpft haben, sondern eigentlich haben wir ja alle, die schon so lange dabei sind, hat man so ein ganz gutes Feeling. Ob man jetzt so auf der Straße komplett angemacht wird oder übersehen wird oder so. Und die Leute waren zwar nicht amüsiert über die Arbeit im Land, aber die uns begegnet sind, haben gesagt, wir brauchen eine liberale Partei, in welcher Funktion auch immer, Teil der Regierung, in der Opposition. Insofern, das war jetzt keine Stimmung, wo man so völlig gebrochen irgendwo stand. Und ich habe einige Veranstaltungen gemacht, die waren krachend voll, viel Interesse. Insofern war das schon eine Hoffnung. Ich würde es mal so sagen, die ja bekanntlich immer zuletzt stirbt.
Und dann ist er aber gestorben.
Ja, ist in der Tonne, im Eimer und das ist nicht lustig.
Was man in so einer Situation natürlich immer fragen muss, woran hat es gelegen?
Ja, und genau das ist die Frage, mit der wir uns natürlich beschäftigen, weil ich glaube, dass es eine Menge Gründe geben könnte. Es gibt nicht nur einen, es gibt nicht nur ein Momentum, einen Augenblick nach dem Motto, wenn das nicht gewesen wäre, das halte ich für zu kurz gegriffen. Denn wir müssen ja sehen, dass wir in den letzten 3 Jahren viele Landtagswahlen verloren haben. Wir haben über 20 Mandatsträger in den Parlamenten, mindestens, verloren, auch in großen Parlamenten wie Niedersachsen, Bayern und andere. Das heißt, das ist ja der Misserfolg, war ja der letzte Zeit wie ein roter Faden, wenn ich mal bei aller Bescheidenheit sagen kann, außer der Europawahl, wo wir mit 2,5% gestartet sind, dann bei 5,2 gelandet.
Mit Ihnen als Spitzenkandidat, das kann ich ja auch nochmal sagen.
Ja, das lag ja nicht nur an mir, sondern vielleicht lag es am Thema, vielleicht ist Europa anders wahrgenommen worden, wenngleich der große Unterschied, in Europa gibt es nur eine Stimme, nicht zwei, da kann man auch nicht strategisch sein, die erste gebe ich Herrn Pumpelmusel und die zweite der FDP, sondern es gab nur eine Stimme und wir hatten sogar im Vergleich zu 5 Jahre vorher 30.000 Stimmen mehr. Aber unterm Strich waren das keine guten Jahre und das war jetzt der Tiefpunkt.
Wie man aus der Nummer wieder rauskommt, darüber reden wir jetzt, denn wir haben uns gedacht, wir drehen die Struktur heute einfach mal etwas um.
Die FDP ist raus aus dem Bundestag. 2025 hat sich wiederholt, was schon 2013 passiert ist. Wieder rausgeflogen nach einer Regierungsbeteiligung und wieder mit dem schlechtesten Ergebnis der Parteigeschichte. Jetzt muss sich die Partei komplett neu erfinden. Aber was muss man machen, um außerhalb des Bundestages politisch nicht bedeutungslos zu werden? Muss sich die Partei inhaltlich radikal ändern? Und wer kann der neue Christian Lindner werden?
Wir fangen heute mal mit dem Thema an, das wir mitgebracht haben, und das ist die Rettung der FDP. Ich möchte mit Ihnen darüber reden, was jetzt passieren muss. Und Sie müssen ja quasi ein Déjà-vu gehabt haben. 2009 hat die FDP ihr bestes Ergebnis aller Zeiten geholt. Das waren 14,6%. Dann ist sie Teil der schwarz-gelben Regierung geworden und hat 4 Jahre später ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis geholt. Das waren damals 4,8%. Das gleiche Spiel dann 2021, ein geiles Ergebnis, 11,5%, dann regiert und jetzt das schlechteste Ergebnis ever. 4,3%. Ist Regieren für die FDP einfach eine ziemlich blöde Idee?
Das ist genau der Punkt, über den wir natürlich jetzt sprechen müssen. Denn wir kamen aus einer schwarz-gelben Regierung, haben verloren. Wir kamen jetzt aus einer Ampelregierung, haben verloren. Das heißt, nur die Ampel kann es nicht gewesen sein. Wenn Sie mich so fragen, glaube ich, dass wir Wählerinnen und Wähler haben, die uns weniger aus einem Milieu kommt, unterstützen, wie das bei anderen Parteien ist, wo man also sagt, so, also diese 5-6% sind sicher und darüber kommt dann, je nachdem, wer kandidiert, was für ein Thema gerade angesagt ist, dazu, sondern dass wir oft als Funktion genommen werden, also schwarz-gelb. Da kommt eine schwarze Regierung und dann sagen sich die Wähler, also nur diese CDU, da muss auch ein bisschen Wirtschaftsverständnis dazu, mehr liberales Gedankengut, nicht so konservativ, wir wählen die FDP. Bei der Ampel ein ähnliches Muster. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung, ich wähle eine Partei, um etwas zu erreichen, die performt nicht so, wie ich das will. Natürlich nicht 100%, wie auch, denn es gibt ja eben keine absolute Mehrheit, sondern es gibt eine Koalition, bei der man federn lässt, Kompromisse schließt. Ich habe manchmal das Gefühl, ohne jetzt denen, die uns gewählt haben, zu nahe treten zu wollen, selbstverständlich nicht, dass uns das immer besonders trifft. Also du gehst in den Laden, du kaufst was, du hast eine Erwartungshaltung, Qualität nicht geliefert, kaufe ich nicht mehr. Mhm. Wenn dem so sein sollte, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir wieder in Milieus, wie wir wieder in Strukturen kommen, wo uns einfach eine Basis trägt. Und das kann ich Ihnen heute nicht beantworten, aber das wird die Arbeit der nächsten 4 Jahre sein. Das ist gar keine Frage, weil das kann ja nicht sein, dass eine Partei wie die Freien Demokraten nicht regieren können, weil die Regierung immer der Anfang wieder vom Ende ist. Das ist ja schizophren. Hm. Also insofern ist das genau die Frage, die wir uns stellen.
Christian Lindner hat für viele die FDP verkörpert. Er war derjenige, der nach dem Trümmerbruch 2013 die Partei komplett neu aufgestellt hat und das furiose Comeback geschafft hat. Jetzt sind sie wieder ganz unten und Christian Lindner ist weg. Kann man so ein Markenzeichen überhaupt ersetzen?
Ja, das kann man, das muss man, weil es immer nach Menschen andere Menschen kommen. Und das, was Sie sagen, er war das Markenzeichen der FDP, in der Tat. Wenn Sie aber ein Stückchen vor die Geschichte schauen, dann war auch Guido Westerwelle ein Markenzeichen. Dann war vor allen Dingen Hans-Dietrich Genscher, Otto Graf Lambsdorff Markenzeichen. Dann waren die liberalen Hirsch und Baum Markenzeichen. Das heißt, jede Zeit hatte ihre Persönlichkeiten und rückblickend werden die Persönlichkeiten oft strahlender, als sie möglicherweise gewesen sind. Das kennen wir ja aus dem eigenen Leben. Der Mensch ist ja so veranlagt, dass die Vergangenheit oft blumiger aussieht, als sie denn in der Realität war. Wenn Sie Wahlergebnisse auch in den 80er, 90er Jahren sehen, war ja nicht so, dass die FDP da 20% geliefert hat. Mhm. Bei 3 Parteien oft auch nur 5%. Also, auf was ich hinaus will, Christian Lindner hat sich um diese Partei extrem verdient gemacht. Er ist 2013 mit einem Team an den Start gegangen. Das war eine Mischung aus Mitleid, Ignoranz, Häme. Das ist ja immer besonders beliebt in Deutschland. Wenn einer was verloren hat, dann kriegt er noch einen Tritt, einen Anlauf. Gut, das nehmen wir zur Kenntnis. Aber er hat es wirklich geschafft. Und ich sage Ihnen, ich war ja Zeitzeuge, weil im Herbst 2013 Christian Lindner mich fragte. Ich war noch Bürgermeisterin von Düsseldorf. Kannst du dir vorstellen, da mitzumachen? Und dann habe ich sehr kühn gesagt, ja, kann ich. Und dann waren das 4 Jahre wirklich, die waren beinhart. Christian Lindner war Fraktionsvorsitzender im Nordrhein-Westfälischen Landtag und hat aus dieser Lage heraus gerödelt, was das Zeug hält. Allein schon in die Partei, damit uns die Leute nicht von der Fahne gehen, damit wir, etwas vereinfacht gesagt, auch für gute Laune sorgen. Mhm. Ich durfte mich daran beteiligen. Christian Lindner war das Gesicht nach außen. Die Kollegen und ich haben auch stark in die Partei gewirkt. Und natürlich, jetzt sind wir wieder da und das ist einfach, das ist nicht lustig, weil ich weiß, was das bedeutet, die Partei wieder nach vorne zu bringen, wenn auch die Lage heute eine andere ist dahingehend, dass wir vor 12 Jahren diesen Social-Media-Effekt nicht hatten.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Sie haben zumindest angedeutet, dass Sie persönlich auch an vorderster Front die Verantwortung übernehmen könnten. FDP-Vorsitzende Strack-Zimmermann, wie klingt das?
Also, das habe ich natürlich so nicht gesagt. Das hat die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben mal angenommen. Ich habe gesagt, dass es eine Teamlösung geben muss und ich bereit bin, mich mit meinen Möglichkeiten in ein Team einzubringen. Punkt.
Punkt. Am Tag nach der Wahl hat sich der 72-jährige Wolfgang Kubicki hingestellt, hat gesagt, dass er bis 4 Uhr gesoffen hat, dass er noch einen Kater hat und im gleichen Atemzug gesagt, dass er überlegt, Parteichef zu werden. Ist das die richtige Reaktion?
Naja, vielleicht kann man sowas nur sagen, wenn man einen Kater hat. Weil man noch irgendwie in einem mentalen Zustand ist, wo man glaubt, dass man das einfach mal so machen kann. Wolfgang Kubicki, auch er hat sich verdient gemacht um diese Partei. Er war Teil dieses Wahlkampfes. Und er traut sich das zu, da bin ich ganz sicher. Die Frage wird sein, wie sieht ein Team aus? Und da werden nicht nur Weißhaarige gefragt sein, sondern da werden vor allen Dingen junge Leute gefragt sein. Denn Wolfgang Kubicki, auch ich, gehören ja einer Generation an, der berühmten Babyboomer, die ja die letzten Jahre eben nicht die Antworten gefunden haben auf das, was junge Menschen wirklich zu bewegen scheint. Sonst hätten uns im Vergleich zur letzten Wahl deutlich mehr junge Menschen gewählt. Das haben sie nicht. Offensichtlich haben wir die nicht abgeholt. Und ich finde, da muss jetzt auch die Generation ran, deren Zukunft ja deutlich, also statistisch deutlich länger sein wird als das, was wir noch haben. Und das nur auf Schultern zu legen, derer, die schon sehr lange dabei sind, gewissermaßen zum Inventar gehören, also neben antiken Möbeln auch mal was Neues reinzuschieben, wäre vielleicht nicht schlecht.
Ich wollte gerade sagen, ein Generationenwechsel ist ja eigentlich nach unten und nicht nach oben. Es gibt ja durchaus junge Menschen in der FDP. Da gibt es aber einige, die auch gesagt haben, ja, ich mache es jetzt nicht unbedingt. Johannes Vogel hat auch gesagt, dass er nicht zur Verfügung steht. Konstantin Kuhl hat auch gesagt, dass er jetzt nicht irgendwie Parteichef werden möchte. So, warum geht jetzt keiner von denen nach vorne und sagt, ich übernehme Verantwortung?
Die übernehmen ja. Die haben erstens mal extrem viel Verantwortung übernommen, beide, sowohl Konstantin Kuhl als auch Johannes Vogel. Sondern sie müssen sich vorstellen, dass viele der Kolleginnen und Kollegen erstmal ein Mandat verloren haben. Das als solches ist keine Tragödie, weil wir alle wissen, die wir gewählt sind, entweder man kandidiert nicht mehr oder wird abgewählt, das gehört zur Demokratie dazu. Die wenigsten sitzen 30 Jahre oder 40 Jahre im Bundestag, das ist auch nicht erstrebenswert, um das auch zu sagen. Übrigens auch, finde ich es demokratisch auch eine seltsame Vorstellung. Also Wechsel muss sein, aber Konstantin Kuhle ist in den 30ern, Johannes Vogel Anfang 40. Das heißt, die werden in ihren Beruf zurückgehen, um sich und ihre Familie zu ernähren. Und insofern eine Partei aufzubauen, bedeutet wirklich 100% sich da einzubringen. Und das muss man sich auch leisten können. Deswegen hat es ja seinerzeit Christian Lindner und das Team, ich war eine Ausnahme, ich hatte ein kommunalpolitisches Mandat, das ist ein Ehrenamt. Alle anderen, die dabei waren, waren in einem Landtag. Also Nicola Beer war im Hessischen Landtag, Wolfgang Kubicki Schleswig-Holstein, Christian Lindner NRW und viele andere hatten ein Mandat. Alexander Lambsdorff seinerzeit war im Europaparlament. Also, da waren Leute am Start, die waren durch ein Mandat abgesichert und konnten sich die Zeit nehmen, das zu machen. Und das spielt bei Konstantin Kuhle, der Rechtsanwalt ist, natürlich eine Rolle, dass der sagt, jetzt muss ich mich erstmal wieder beruflich etablieren. Politisch gehen die uns nicht verloren.
Im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass dann nur die Leute in Frage kommen, die wirklich auch ein Mandat haben oder die es sich vielleicht einfach leisten können, weil sie halt im Laufe ihres Lebens vielleicht sich ganz gut abgesichert haben.
Nee, das würde ich nicht sagen, sondern deswegen, ich werde nicht müde zu sagen, ein Team besteht nicht nur aus 2, das kann auch aus 4 bestehen, sondern es ist eben die Mischung. Es müssen Leute machen, die diese Möglichkeit haben. Und es müssen Leute machen, die eben das jetzt nicht hauptberuflich, vollberuflich machen, sondern ihren Teil dazu beitragen. Mhm. Ich glaube, dass die Mischung mehr denn je heute gefragt ist.
Sie haben es eben gerade schon gesagt, 2013 sind Sie am Tiefpunkt quasi von Christian Lindner rangeholt worden, die Partei neu aufzustellen. Was wäre denn für Sie jetzt an erster Stelle der wichtigste Schritt in Richtung Neuaufstellung zu einem Comeback hin?
Also erstmal zu wissen, was da passiert ist. Ich will jetzt hier keine Phrase dreschen, aber Sie müssen mal nachvollziehen, was ist da passiert. Und wenn der eine oder andere sagt, das war das Momentum, das war der Moment, das ist einfach zu kurz gegriffen. Und so kommt man da auch nicht raus, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir Antworten finden müssen auf extrem komplexe Fragen. Wir sehen, dass heute 16-, 17-jährige junge Männer krachend konservativ sind. Also ich bin überrascht. Auf der anderen Seite.
Oder die Linke wählen, ne? Irgendwie, wenn man das.
Ja, das sind auch viele Frauen. Witzigerweise geht da gerade eine Schere auseinander, wenn ich den Analysen Glauben schenken darf, dass Frauen deutlich linksorientierter sind als Männer, wobei dieses Rechts-Links-Schema auch ein bisschen simpel ist, aber anders. Frauen deutlich progressiver sind und junge Männer deutlich konservativer, also auch wieder ein Familien- und Partnerschaftsbild hat, von dem ich eigentlich glaubte, dass wir das hinter uns hätten. Wir stellen fest, dem ist nicht so. Da kommen also durchaus wieder alte Rollenmodelle, kommen da wieder zum Vorschein. Ich sage auch immer jungen Frauen, guckt ganz genau hin, wen ihr da neben euch stehen, sitzen, liegend habt. Das hilft für die Perspektive des Lebens sehr. Also die Lage ist ja objektiv so. Wir haben nicht erst seit 3 Jahren, eigentlich seit 2014, aber jetzt massiv einen Krieg in Europa. Die Sicherheit, dass wir hier in Frieden und Freiheit leben, ist damit genommen. Wir erleben jetzt konkret, dass wir mit den Vereinigten Staaten eine 75 Jahre alte Freundschaft gerade nicht in der Tonne landet, aber sehr schnell auf dem Weg ist. Das wirtschaftlich läuft das nicht so, wie es eigentlich in Deutschland laufen müsste. Warum? Wir sind nicht konkurrenzfähig mehr. Gerade junge Menschen, die vielleicht tolle Ideen haben, sagen, ich kriege das hier in Deutschland, Europa, das ist nicht sexy, ich gehe in ein anderes Land, obwohl ich da vielleicht gar nicht leben will, weil mir als junger Mensch mit Ideen Perspektiven geboten werden. Und diese Melange von diesem Problem führt offensichtlich dazu, dass große Ängste bestehen, was wird aus mir? Und das ist etwas, das finde ich schon sehr ernst, weil eigentlich 16, 17, 18-Jährige, wie sind die drauf? Ich sage Ihnen, wie ich drauf war. Ich habe mir null Gedanken gemacht über Rente. Ich konnte das überhaupt nicht buchstabieren. Ich war im Jetzt, ich lebte, ich habe mir mein erstes Motorrad gekauft. Ich träumte davon, Hippie in den USA zu werden, was natürlich etwas skurril war. Also ich hatte einen extrem Freiheitsgedanken nach dem Motto, wie der Rheinländer sagt, wird schon alles gut gehen, hätten noch alles Jotje Jange.
Und die müssen jetzt wieder abgeholt werden von Ihnen?
Ja, ob die von mir abgeholt werden können, weil ich ein bisschen erschreckt bin über diesen Zukunftspessimismus. Aber das müssen wir ja ernst nehmen. Dann, ob die Linken da die richtige Antwort sind, wage ich zu bezweifeln. Aber das wird sich in 4 Jahren auch wieder einrenken.
Was ich in den letzten Jahren bei der FDP relativ spannend fand, ist, wenn man sich die Parteien im politischen Berlin so anschaut, sieht man, es gibt immer sogenannte Flügel, also quasi unterschiedliche politische Ausrichtungen, die auch entsprechend organisiert sind. Bei der FDP gibt es das offiziell nicht, aber wer genau hinschaut, der hat auch bei Ihnen gemerkt, dass da gewisse Ausrichtungen gibt. Zum einen die klassische FDP, recht bürgerlich, wirtschaftsliberal, zum anderen die eher als sozialliberal, progressiv bezeichnet werden und intern öfters den Ruf haben, so ein bisschen zu links zu sein. Warum hat man solche Parteiflügel offiziell immer ein Stück weit geleugnet?
Ja, also in Parteien, in jeder Partei gibt es Strömungen, Richtungen. Bei den Grünen klingt das immer ganz cool, das sind die Realos gegen die Fundis.
Genau.
Das gibt's natürlich auch bei der CDU, da gibt's krachend Konservative, da kommt nicht mehr viel jenseits auf der Reihe und andere sind deutlich aufgeschlossener. Das gibt's natürlich, weil eine Partei ja ein lebendes Wesen ist und das gibt es bei uns. Es gibt bei uns natürlich auch eine konservativere Ausrichtung, die eben auch glauben, die FDP hätte nur eine Chance im Schoße der CDU. Und das ist mir persönlich fremd, weil ich glaube, wir werden in keinem Schoße geliebt. Weder die Sozialdemokraten noch die CDU hat auf uns gewartet, sondern man müsste erstmal sich selbst genug sein und dann schauen nach einer Wahl, wo hat man gemeinsame Schnittmengen. Aber sich bereits im Vorfeld an eine Partei zu ketten, halte ich für ein ganz großes Problem. Das passiert uns immer wieder und das ist nicht gesund und wird auch nicht belohnt. Weil die Partei, an die wir uns in dem Moment glauben, ketten zu müssen, dreht sich zur Seite und tritt uns eine in den Allerwertesten. Und das ist schon mal passiert. Und ich glaube, davon müssen wir uns lösen. Wenn mir Leute sagen, und vor allen Dingen CDU-Leute sagen, das finde ich immer das Größte, also wir können doch so toll zusammenarbeiten, jetzt performt mal, da denke ich immer, was sagt mir das, wenn das von der CDU mir einer sagt? Also irgendwie ist das ja ein bisschen seltsam.
Aber warum werden diese Flügel denn nicht als das gesehen, was sie sind? Ich meine, haben wir gerade schon gesagt, bei der CDU gibt es das, bei der SPD gibt es das auch. So, wieso kann man nicht die FDP quasi in der Breite begreifen? Und ansonsten, wenn man da heute nachfragt, ist es immer so, nee, es gibt einen Liberalismus, eine Strömung und so. Hätte man da nicht auch von profitieren können?
Ja, davon kann man profitieren, das glaube ich. Also ich würde, das Wort Flügel ist für eine kleinere Partei schon ein mächtiges Wort. Aber dass man Liberalismus ganzheitlich sehen muss und der beinhaltet Wirtschaftsliberalismus, weniger Staat, einen Ordnungsrahmen zu geben, in dem man sich dann aufhalten kann. Die Frage der Bürgerrechte, wer achtet eigentlich heute noch auf Bürgerrechte? Das ist Teil des Liberalismus, auch in der Definition. Insofern natürlich hat beides Raum und kann durch Persönlichkeiten auch repräsentiert werden, wie seinerzeit auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die auch als links betituliert worden sind. Ich weiß gar nicht, also da muss man schon scharf rechts stehen, um sie oder Johannes Vogel oder mich als links zu sehen. Das ist ja alles eine Frage der Perspektive. Ja, die gibt es und es ist eben immer eine Mischung und die sollten wir auch zulassen. Und die sollten wir auch in Zukunft zulassen, weil wir eben unterschiedliche liberale Vorstellungen abholen sollten und die haben auch Raum in einer liberalen Partei.
Andersrum gefragt, welche Themen muss die FDP ihrer Meinung nach in Zukunft in den Vordergrund stellen? Gibt es Themen, die vernachlässigt worden sind? Und die jetzt fehlen vielleicht auch?
Nein, ich glaube, dass dieser Wahlkampf oder die letzten Jahre deutlich konservativer ausgerichtet worden sind. Ja, stark wirtschaftlich, das will ich aber nicht in Abrede stellen, weil in der Lage, in der Deutschland ist, im Vergleich, ich sagte es gerade, innerhalb Europas vor allen Dingen, aber auch im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, hatten wir allen Grund, auf die Wirtschaft zu pochen. Denn wenn wir Leute verlieren, wenn die Deutschland verlassen, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wenn Leute das Gefühl haben, sie verdienen hier kein Geld mehr oder hier ist ein bürokratischer Wahnsinn, dann ist das natürlich richtig. Trotzdem kann man das begleiten, eben auch mit Themen, was uns ja durchaus während der Corona-Zeit gelungen ist. Da hatten wir auch innerparteiliche Differenzen, wie gehen wir damit um? Und da war es eben die FDP, die Garant dafür war, dass eben die von der CDU angetrieben, unter Angela Merkel, eben die Leute noch mehr kaserniert worden sind, als sie schon eingeschlossen waren. Und da war es die FDP, die gesagt hat, Leute, es gibt Bürgerrechte und die dürfen wir nicht in Frage stellen. Ich habe mich übrigens auch in dieser, da ging es ja auch um Impfen oder nicht, ich gehörte seinerzeit zu denen, ich hatte so den Kanal offen, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen uns jetzt mal alle impfen, dann ist alles gut, würde ich heute rückblickend nicht mehr sagen. Weil so einfach war es eben nicht, sondern es ist auch ein Recht zu sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen.
Es war eine Ausnahmesituation, wir wussten alle nicht, wo es hingeht mit der Pandemie.
Ja, und wie gesagt, ich sehe es heute auch anders, aber diese Diskussion allein, die wir geführt haben, war eben sehr wertvoll. Mhm. Und da waren wir ja absolut auf der Seite der Freiheit. Mhm. Und das hat man uns auch ja 21 in der Wahl auch bestätigt. Das ist aber vergessen, weil natürlich diese ganze Corona-Zeit, an die will man einfach nicht denken, weil sie so gruselig war.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sind wir alle froh, dass das vorbei ist. Aber kann man im Umkehrschluss sagen, dass die FDP dann in der Zeit danach, jetzt in der Regierung, vielleicht das Thema Bürgerrechte ein Stück weit aus den Augen verloren hat?
Ja, zumindest nicht verbalisiert hat. Ich würde es mal so sagen. Ich meine, das ist immer ein Thema. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch gerade Konstantin Kohle als Jurist, der sich natürlich damit beschäftigt hat. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung schien das nicht angekommen zu sein. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten eine Ministerin und drei Minister, die in einem Bereich tätig waren, also Finanzen, Justiz. Marco Buschmann hat sich schon mit Bürgerrechten beschäftigt, aus der juristischen Seite heraus. Wir hatten natürlich das Digital- und Verkehrsministerium, was vor allen Dingen durch das Thema individuelle Mobilität extrem geprägt war. Also wie kann ich mich fortbewegen? Fährt die Bahn oder nicht? Gibt es noch Straßen oder nicht? Auch ein großes Thema, leider aber in der Zeit die Frage der Digitalisierung nicht die Präsenz hatte, obwohl wir den Minister gestellt haben. Das hat der Minister nicht wirklich bedient in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber Sie sehen, ich kann Ihnen das jetzt auch nicht eins zu eins sagen, weil wenn ich andere das genau wüssten, könnte man es ja in Zukunft anders machen. Und eins ist in der Politik eben, und da haben es Journalisten besser, Journalisten beobachten, ordnen ein. Wir müssen ja auch reagieren auf die Realität. Und wenn Sie ein Ministerium übernehmen und bekommen, das Verkehrs-Digitalministerium, was ich gefühlt 193 Jahre, ich glaube es waren 16 Jahre in CSU-Hand war, wo die ganze Kohle nach Bayern geflossen ist und ansonsten nichts passiert ist und Sie fangen wieder bei Null an, das ist natürlich dazu performt. Da sagen die Leute jetzt mal ein bisschen schneller. Und warum ist die Bahn immer noch unpünktlich? Und mir geht das auf den Keks.
Ich glaube, es waren 10 Jahre CSU, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Gut, aber gefühlt war das Faktor 300. Also ich will mich jetzt auch gar nicht daran abarbeiten. Mhm. Ich wollte nur sagen, man übernimmt ein Haus. Frau Stark-Watzinger übernimmt ein Bildungsministerium. Was denken die Leute draußen? Das ist das Ministerium, was für Bildung zuständig ist. Ist es aber nicht.
Bildung ist
für Forschung,
Wissenschaft.
Ja. Sagen Sie.
Ja.
Ich sage Ihnen, auch Menschen mit einer durchschnittlichen Bildung wissen nicht, dass wir 16 Bundesländer haben mit 16 Kultusministern und dass Bildung in den Ländern gemacht wird. Und diese Komplexität, wer ist eigentlich primär für etwas verantwortlich, das ist krass. Immer wieder rüberzubringen.
Ja, ich glaube, dass Politik komplex ist, wissen wir alle. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, welchen Schwerpunkt man selber gesetzt hat, weil ich habe eine kleine Beobachtung gemacht. Und zwar, als Sie 2017 mit fast 11% wieder in den Bundestag eingezogen sind, gab es vorher ein Makeover. Früher war der Look der FDP eher so dein Bankberater. Danach sah es aus wie ein
Star. Der Versicherungsberater,
ja, genau,
der Mann von der Hamburg-Mannheimer.
Effektiv
Herr Kaiser
so,
hieß der,
genau,
glaube ich.
So sah es dann tatsächlich auf den Plakaten so ein bisschen aus. Danach sah es aus wie ein Startup mit einer coolen Kampagne.
Hören Sie mal, das stimmt aber nicht. Auf 2017 war ich auch auf dem Plakat und ich sah nicht aus wie eine...
Ja, aber sie hat noch die geile CI, dann richtig schön knallige Farben, alles neu. Und war das nicht so ein bisschen der Punkt, an dem die Erwartungen der Wähler an die FDP auseinandergegangen sind? Also auf der einen Seite gibt es immer noch die, die mit der FDP groß geworden sind, die klassische wirtschaftsliberale Partei haben wollten. Auf der anderen Seite gab es die jungen Menschen, die sie auch 2017, dann besonders 2021 sehr stark gewählt haben, die eine coole urbane Partei wollten, die dann eher Bildung und Digitalisierung in den Vordergrund gestellt haben,
also,
was sie auch selber gesetzt haben als Themen.
Ja, die Themen haben wir gesetzt, deswegen haben wir ja auch eine Bildungsministerin gewollt und eben auch das Thema Digitales übernehmen. Genau die haben wir angesprochen und die sind offensichtlich enttäuscht worden von uns. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Also Sie können natürlich in Anführungszeichen die Altvorderen abholen, die sagen, für mich ist die FDP die klassische Wirtschaftspartei, ich bin selbstständig, ich bin Mittelständler, ich will nicht geknebelt werden, ich will nicht durch Abgaben ruiniert werden. Und auf der anderen Seite junge Leute, und das verkörperte Christian Lindner auch, die performen wollen, die positiv, wenn sie so wollen, ja auch ein sehr starkes positives Mindset haben. So, jetzt Chaka, jetzt machen wir mal hier die Fenster in der Bundesrepublik auf, weil es hier mieft.
Mal durchläuft.
Und haben wir abgeholt, aber offensichtlich haben wir sie jetzt nicht mehr an unserer Seite. Und das muss uns natürlich schon zu denken geben, wo haben wir sie verloren? Im täglichen Alltag des Regierens. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, eben nicht alles durchsetzen zu können, was man gerne durchsetzen will, vor allen Dingen auch in einer Dreierkonstellation. Das wird eben genau die Frage sein.
Die Partei ist im Wahlkampf mit dem Slogan "Alles lässt sich ändern" aufgetreten. In der Ampel hat die FDP sich aber eher einen Ruf als Blockiererpartei gemacht. Können Sie verstehen, wenn die Menschen Ihnen das nicht mehr abgenommen haben?
Nö, wir haben natürlich überhaupt nicht nur blockiert, sondern ich glaube, wir sind
da.
Ja, ich glaube, dieses Image musste entstehen. Ich gehe mal so weit. Wir sind natürlich auch in eine Falle gelaufen derer. Sie können, wenn Sie das Finanzministerium haben und die Kollegen der SPD und den Grünen stellen immer absurde Forderungen. Und dann muss der Finanzminister sagen, Leute, geht nicht. Das war auch richtig so. Ich denke nur an diese absurde Forderung von Frau Paus, irgendwie 200 Milliarden zu haben. Und nachher war sie dann bei 30, 40 Milliarden.
Erst 12 oder so.
Ja, also völlig, das zeigt allen schon, dass wir hier im Roulette sind, so all in, werfen wir mal rein. Und gut, wenn es dann nur ein Bruchteil ist, ist auch gut. Das war jetzt mal ein Beispiel. Also dieses sich abzugrenzen, zu sagen, Leute, das geht nicht, und die anderen immer noch ein Schippchen draufzulegen, ist ja auch toll. Weil sie haben ja auch Wählergruppen, die sagen, hey, wir brauchen mehr Geld dafür, und dann fordern sie das immer. Ist ja der doofe Finanzminister, der sagt immer nein. Das ist die eine Seite der Geschichte, die, glaube ich, imagemäßig schwierig war, weil es uns offensichtlich nicht gelungen ist, selber dann auch Punkte zu setzen, die das wieder haben ausgleichen können. Sondern es war eine undankbare Aufgabe, eben konfrontiert zu werden mit Parteien, die kein Verhältnis zu einem Haushalt und zu Geld haben, also die hemmungslos da in die Schatztruhe greifen. Und das geht natürlich nicht, wenn man seriös arbeiten will. Aber wir sind da auch gefangen worden von eben diesen penetranten, unrealistischen Wünschen und haben dem nicht, wie soll ich mal sagen, eine gute Story entgegengesetzt.
Also man hat quasi diesen Twist, dass man quasi die gestaltende Partei werden möchte oder sein möchte, nicht mehr geschafft. Was mir aufgefallen ist, sie haben wirklich an alle Parteien Stimmen verloren. Und was ich besonders wild finde, 100.000 Stimmen sind alleine von ihnen zur Linken gewandert. Was ist da los?
Ja, das kann ich mir nur so vorstellen, dass das die sind, die ihr Leben bei TikTok verbringen und die Linke gewählt haben, ohne auch nur einen Hauch Ahnung davon zu haben, was die linke Partei will. Sondern was ist denn passiert? Also Gysi und Bartsch wollten, wie hieß das, Aktion Silberlocke.
Genau, mit Bodo Ramelow zusammen.
Ja, die haben aber nicht die Wahl gewonnen. Nicht also nur, weil, nicht nur, weil, nein, nicht nur,
hingeholt.
Ja, aber nicht, weil sie sind, sondern weil die Linke performt hat. Abgesehen mal davon, dass Gregor Gysi, ich erlaube mir diesen kleinen Scherz, weder eine Locke noch eine Silberlocke hat, haben die ihre Direktmandat geholt, nicht weil sie sind, sondern weil eine Frau performt hat, die eine Stimmung getroffen hat, ausgelöst von Herrn Merz, der kokettiert hat, mit der AfD ein Gesetz durchzubringen, was kein Gesetz war, was spätestens im Bundesrat angehalten worden wäre, was europäisches Recht gebrochen hätte. Mhm. Ich glaube, dass...
Wo 3/4 ihrer Fraktion zugestimmt haben.
Sage ich gerne gleich was zu, wenn Sie es wollen. Haben Sie, aber 1/4 hat nicht zugestimmt. Das gehört übrigens auch zur Wahrheit dazu, dass das auch erlaubt sein muss, dass man etwas mitträgt. Ich komme ja aus dem Sicherheitsbereich und wir haben auch Mandate gehabt, Verlängerung Bundeswehrmandate, wo auch Kollegen bei mir nicht mitgestimmt haben, aus vielen Gründen. Das ist in der Demokratie erlaubt und ist auch richtig. Und ich bin auch froh, dass das so gekommen ist. Aber auf was ich hinaus will, durch diesen Move von Friedrich Merz hat er die Linke wachgeküsst. Und da ist jetzt eine Frau, die beherrscht dieses soziale Medium.
Heidi Reicheneck.
Heidi Reicheneck. Haut auf das, wie gesagt, sagt auf die Barrikaden. Ist eigentlich ein Wort, was deutlich älter ist als Heidi ist. Und rockt das Netz. Und das sind jetzt junge Leute, 18-Jährige, die sagen, das ist eine coole, also wenn ich das mal so sagen darf, das ist eine coole Sau, die ist frisch, die hat Energie. Ich meine, die Frau hat Energie. Also ich rede ja schon viel, aber die hat eine höhere Wortschlagzahl in einer Minute. Nee, und ich glaube, dass die Leute sagen, das ist cool. Das ist, wir haben ja von diesem Lebensgefühl gesprochen. Mensch, da ist eine junge Frau und die sagt, jetzt ist mal hier gut. Friedrich Merz, der ja der Konterpart in dem Moment war. Und deswegen sind die Leute da hingegangen. Und ich sagte ihnen ja am Anfang, wir sind ja nicht in einem Milieu verhaftet, sondern da ist eben dann auch Bewegung und wir haben übrigens die meisten Menschen dorthin, ist ja ein relativer Prozentsatz. Die meisten sind zur CDU.
Genau, und dann zur AfD.
Und dann zur AfD gegangen. Das ist ja eigentlich der große
Aber können Sie denn nicht vielleicht sogar von der Linken was lernen? Weil die standen ja wirklich jahrelang noch schlechter da als die FDP. Und dann haben sie es auf einmal geschafft, ein Momentum zu entwickeln. TikTok ist sicherlich nicht alles. Die haben, glaube ich, sehr viel auch auf einen Haustürwahlkampf gesetzt und sich neu aufgestellt. Aber es war sicherlich auch, zumindest für die junge Generation, ein relativ relevanter Faktor. Können Sie von der Linken irgendwas lernen?
Um also politisch können wir gar nichts von ihnen lernen, aber wirklich null.
Ja, vielleicht für Mechanismen oder so.
Also Haustürwahlkampf halte ich für nice to have, nicht relevant, weil sie keine Reichweite haben. Und sie wissen gar nicht, wenn sie an eine Tür klingeln, ob derjenige dann sie wirklich wählt oder nicht. Also das kann man machen, das ist eine Typenfrage, ob man einfach vor der Tür stellt, sagt, hallo, ich bin die Dame von der Partei und wird jetzt gar mit Ihnen sprechen. Nein, das ist es nicht. Sie haben in dem Moment den Nerv getroffen. Themen, soziale Themen, Thema Wohnen ist ein Thema, was alle, vor allen Dingen junge Menschen betrifft. Mhm. Die ziehen in eine Stadt, finden kaum eine Wohnung und wenn, völlig überbezahlt. Die würden vielleicht gerne auch mal eine Wohnung kaufen oder ein Häuschen, völlig an der Realität vorbei, weil inzwischen Preise aufgerufen werden. Also da muss schon die Oma und die Tante gleichzeitig ihre Erbe ausschütten, um ranzukommen. Das fasst junge Leute an. Das haben die thematisiert, wissend, dass sie aus dem Bund heraus ganz wenig dazu beitragen können. Die können nämlich keine Kommunalpolitik machen, die können keine Grundstückspreise festlegen und die können Angebot und Nachfrage nicht steuern.
Aber können Sie sich da nicht ein Beispiel dran nehmen und ein Thema in den Fokus stellen, was die Leute wirklich bewegt? Für die FDP, für die Neuaufstellung? Ich meine, die Linke hat es geschafft, nicht nur eine Pluralität an Themen aufzubieten, sondern hat einfach was A, immer wieder Mietendeckel gesagt und B, immer gesagt, irgendwie es darf keine Milliardäre geben. Das waren die beiden Punkte, die sie im Wahlkampf gesetzt haben. Muss die FDP sich daran nicht ein Beispiel nehmen und sagen, okay, man fokussiert sich auf ein, zwei Themen und betet das quasi immer weiter runter?
Ja, das ist ja bekannt, dass man Dinge immer penetriert. Es gibt eine alte Regel im Wahlkampf, wenn du selber kotzt, wenn du dich hörst, dann hast du immer noch nicht oft genug darüber geredet. Und das ist, wenn sie 300-400 Auftritte haben und hören sich immer selber, haben sie das Gefühl, eigentlich müsste es jetzt jeder wissen, dem ist aber nicht so. Gut, sie können natürlich triggern, keine Milliardäre, das triggert, die Anzahl der Milliardäre ist größer geworden, deutlich größer geworden, aber ist nicht entscheidend. Und die Frage Mietendeckel, da kann ich nur sagen, in Berlin ein Mietendeckel ist gut, führt dazu, dass die Leute nicht mehr investieren in ihre Wohnung, weil sie eben...
Sie sollen, sollen ja auch nicht dieselben Themen nehmen.
Nein, aber ich sitze ja jetzt hier und muss jetzt schon mal... Aber also wenn man mit Milliardäre und Mietendeckel 5% plus macht, dann können das die Linken, da sind wir vielleicht auch, wie soll ich sagen, nicht ganz so platt unterwegs. Aber auch das gehört zur Analyse dazu. Richtig ist, wenn Sie ein Thema haben, was wir 2017 hatten, das Thema Digitalisierung. Also da hatten wir ja auch diese Aussage, digital first, bedenken second.
Mhm. Hat er gezogen.
Hat gezogen, weil jeder damit was anfangen konnte. Ja. So gesehen haben Sie recht. Ja. Man muss etwas, sollte etwas finden, was triggert, was die Leute anregt. Und dann hat man möglicherweise Erfolg. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist auch... die Spitzenkandidatin der Linken gewesen, die, machen wir uns nichts vor, die einfach bei TikTok performt hat und das beherrscht hat, das und das zeigt uns, übrigens auch die AfD ist ja massiv in diesem Bereich unterwegs und da müssen wir viel, viel präsenter sein. Da reicht keine Kachel, wo irgendwas draufsteht, sondern muss man schon ein bisschen Gummi geben.
So, da bin ich sehr gespannt, wie sich die FDP in Zukunft auf TikTok weiterentwickeln wird. Wir haben ja noch ein zweites Thema und das
ich
ist sehr, sehr wichtig.
Ich war in TikTok, ich habe die Kartoffel-Challenge,
ja, aber anscheinend noch
Millionen von Zugriffen.
Noch nicht so viel, dass es genug war.
Das stimmt.
Sie leiten im Europaparlament ja den Verteidigungsausschuss und Sie haben uns ein enorm wichtiges Thema mitgebracht, über das wir noch sprechen möchten.
Momentan vergeht kaum ein Tag, an dem weltpolitisch nichts Krasses passiert. Trump telefoniert auf einmal mit Putin, will angeblich für Frieden in der Ukraine sorgen. Die Amerikaner machen klar, dass sie sich für die Sicherheit der Europäer nicht mehr verantwortlich fühlen. Auch die Unterstützung der Ukraine wird radikal zurückgefahren. Die lange so wichtigen engen Beziehungen zu den USA kann man mittlerweile anzweifeln. Nur, die Amerikaner sind für unsere Verteidigungsfähigkeit essentiell. Jetzt muss Europa schauen, so schnell es geht, für Schadensbegrenzung zu sorgen.
Das ist ein ziemlich harter Bruch von parteilicher Selbstbespaßung hin zu Verteidigungsfähigkeit und der Zukunft Europa zu kommen. Hand aufs Herz, wie groß ist aktuell die Kriegsgefahr für Deutschland? Und ich rede nicht von hybriden Attacken wie Hackerangriffen, sondern von militärischen Kampfhandlungen.
Also die Gefahr ist da.
Wie groß ist sie?
Naja, ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um Menschen Angst zu machen. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, es ist nicht mehr ausgeschlossen, angegriffen zu werden. Sie haben jetzt hybride Angriffe, Cyberangriffe ausgeschlossen. Wir sind nicht im Krieg, wir sind aber auch nicht mehr im Frieden. Und wenn Infrastruktur gezielt kaputt gemacht wird, zerstört wird, wie in der Ostsee, übrigens nicht nur in der Ostsee, vor dem europäischen Mittelmeer, also vor den Grenzen der europäischen Staaten, auch vor Portugal, Atlantik, wo wir mit massiven Angriffen in der Unterwasserstruktur zu tun haben, ist das ein Angriff, der läuft bereits. Denn wenn die Kommunikation gestört oder zerstört wird, dann kommt da nicht einer und repariert mal in 24 Stunden. Das kann Schaden auslösen, der über Monate uns lahmlegt. Wir, die wir hier die ganze Technik brauchen, da kann in Minuten die Lampe ausgehen. Also das ist sehr, sehr ernst. Und insofern ist die Abwehrbereitschaft, also die berühmte Resilienz, du wirst nicht angegriffen, weil der dich angrifft, muss damit rechnen, dann eine entsprechende Antwort zu bekommen, ist unglaublich wichtig und muss unglaublich schnell und zügig jetzt umgesetzt werden.
Die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist, Europa muss verteidigungsfähig gemacht werden. Und da muss man doch erstmal fragen, warum zur Hölle sind wir das immer noch nicht?
Ja, die Frage ist berechtigt und ich bin jetzt seit einem halben Jahr erst, ich komme mir viel länger vor, im Europaparlament. Wir hatten ja Donald Trump schon mal als Präsident und da war er ja schon krass drauf. Was jetzt abgeht, hat mit der ersten Nummer nichts zu tun. Er ist deutlich schneller, konzentrierter, besser vorbereitet in diesen Wahlkampf gegangen, in diese Präsidentschaft gegangen und hat die 4 Jahre, wo er nicht Präsident war, wirklich sich vorbereitet. Wir hätten, und wenn ich jetzt wir sage, meine ich Europa hätte zwingend in den ersten 4 Jahren von Trump aufbauen müssen und haben es nicht getan. Weil dann kam die Wahl von Joe Biden, ein Transatlantiker, und dann hat die Kommission gedacht, boah, Schwein gehabt, nochmal hier dem Problem von der Schippe gesprungen, will nicht sagen dem Tod von der Schippe gesprungen, und hat nichts gemacht. Und das ist fahrlässig gewesen. Das muss man auch Ursula von der Leyen, die ja heute die Kommission wiederführt, wirklich ankreiden, den Kommissaren. Denn Ursula von der Leyen war Verteidigungsministerin. Sie kennt das Thema wirklich, sie hat Ahnung. Und sie hätte ahnen müssen, was kommt denn? Das Thema hat ja schon Barack Obama aufgegriffen, eigentlich schon Bill Clinton. Mhm. Auch Biden hat es dann immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst um euch Europa kümmern, ihr müsst schauen, was ist im Nahen Osten und ihr müsst schauen, was ist in Afrika. Und wir Amerikaner kümmern uns um den Indopazifik. Mhm. Und das wurde schlichtweg ignoriert. Und das ist fahrlässig. Und jetzt hat der Gong allerdings ist so laut angeschlagen, dass jeder weiß, dass wir jetzt so unter Druck stehen. Weil, was Sie gerade gesagt haben, die Vereinigten Staaten entziehen uns gerade ihre Freundschaft, ihre Liebe.
Alles eigentlich.
Alles. Da kann auch keiner mehr sagen, wird schon nicht so schlimm. Doch, es wird so schlimm, weil etwas passiert, was keiner für möglich gehalten hat, dass dieser Präsident, der ja mit einer deutlichen Mehrheit in den Vereinigten Staaten gewählt worden ist, der hat ja nicht geputscht, alle bisher gegebenen Bündnisse, Verantwortungen einfach zerstört. Und wir müssen uns im Klaren sein. Und ich hatte das in einem Gespräch mit einem Mitglied des Kongresses, Republikaner, der hat zu mir mal gesagt, gar nicht so lange her, die NATO als Beispiel ist nicht eure Sicherheitsgarantie, sondern ist ein Bündnis. Und wir erwarten, dass ihr eurer Stärke entsprechend einzahlt. Und da hatte er einen Punkt, hat auch Trump einen Punkt. 32 Staaten in der NATO, dankenswerterweise jetzt auch Finnland und Schweden. 29 Staaten von den 32 sind europäische Staaten, 23 davon in der EU. Dann haben wir noch die Türkei, Kanada und USA. USA zahlt 65%, wir um die 30. Und dann, wie gesagt, Kanada und Türkei noch etwas. Da würde jeder von uns sagen, sagt mal, geht's noch? Mhm. So, das hat man uns 15 Jahre vorgeworfen. Dann der erste Angriff auf die Ukraine 2014. Dann wurde geklärt, jeder muss 2% des Bruttoinlandsprodukts hinlegen. Die Deutschen waren ganz vorne, haben gesagt, machen wir. Wurde nie umgesetzt. Also Angela Merkel war immer ganz groß im Vorgaben, haben wir nicht umgesetzt. So, und ich kann nur sagen, sowas von scheiße gelaufen. Mhm. Und jetzt gibt es überhaupt kein Entkommen mehr. Und jetzt kommt das gute Ende meines sehr langen Satzes, dass nämlich wir jetzt nicht mehr ausweichen können. Hm. Wir werden autark werden müssen. Wir werden gemeinsam beschaffen müssen. Und wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren uns unabhängig machen müssen von den Vereinigten Staaten. In der Hoffnung, wir behalten eine gute Beziehung. denn es wird ja auch eine Zeit nach Trump geben. Aber wer immer danach auch kommt, wir werden wirtschaftlich in jeder Hinsicht militärisch uns abkoppeln müssen und das selber auf die Kette kriegen müssen.
Sie haben schon gesagt, die 2% NATO-Ziel, das wurde jetzt zum ersten Mal erreicht durch das Sondervermögen, wobei da eigentlich auch die Idee war, 2% plus das Sondervermögen, aber also quasi, dass da quasi damit was aufgeholt werden sollte. Trump fordert 5%, das ist natürlich ein wahnsinniger Betrag, wäre es über, glaube ich, über
210 Milliarden.
Genau, ja. Könnten wir, der Bundeshaushalt ist ungefähr 480 Milliarden groß, also das wäre Wahnsinn, so viel aus dem Haushalt reinzubuttern. Da sind wir bei dem Punkt, können wir in der aktuellen Situation, selbst wenn es nicht 5% werden, sondern 3,5% oder so, wie wollen wir diese Lücke, die da entstanden ist, die jetzt schnell gestopft werden muss, auffüllen, ohne Schulden zu machen?
Also Einsatz zu 5%. Trump ist natürlich ein Immobilienmensch, der verkauft ihnen irgendeine Schrottbude, ein Dixi-Klo und sagt, er will 5 Millionen und sie sagen, ich habe aber nur eine. Und dann sagt er, 3 sind auch okay. Also das muss man jetzt mal einordnen. 5%, 210 Milliarden, selbst wenn wir das Geld hinlegen würden, könnten wir gar nicht ausgeben. Und das muss ja erstmal hergestellt werden. Und wir reden jetzt nicht nur von Luftabwehr und Panzern, wir reden dem ganzen Bereich, der auch technisch cybermäßig eine Rolle spielen muss. Also das nur mal nebenbei. Aber
es braucht mehr Geld.
Es braucht deutlich mehr Geld. Wenn Sie mich fragen, wir brauchen einen Haushalt von um die 100 Milliarden kontinuierlich, um überhaupt Sicherheit gewährleisten zu können, weil eins geht nicht, wir können auf Dauer Sicherheit, innere wie äußere Sicherheit, nicht auf Pump finanzieren, weil das ja das originäre Aufgabe des Staates ist, für die Sicherheit der Menschen zuständig sein, ihnen nicht immer zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern das Haus, in dem die Menschen leben, zu sichern. So, diese 100 Milliarden werden aus dem Haushalt, ich komme gleich zum Sondervermögen, definitiv auf den Tisch gelegt werden müssen.
Was waren, wäre das so 2,5% circa?
Ja.
Pi mal Daumen.
Ja, wissen Sie, diese Prozentzahl, da können wir uns jetzt rumhangeln. Entscheidend ist doch, was hinten bei rauskommt. Ja. Wir haben Staaten in Europa, die sind deutlich über 4%.
Doch nur Polen, oder?
Ja, aber auch einige baltische Staaten nähern sich. Auch Griechenland hatte mal diese Zahl. Aber viel Gerät auf dem Hof zu haben, spricht nicht für die Qualität. Sie können auch Schrott stehen haben und preisen den Neuwert und dann haben sie plötzlich eine andere Prozentzahl.
Haben wir bei den Russen ja auch gesehen, was das Material also kann.
Also Quantität ist nicht Qualität. Mhm. Dann, was die Staaten mitberechnen. Berechnen die die Rentenansprüche ehemaliger Soldaten mit oder berechnen die den Bau von Kasernen mit? Ich mache Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir sind gerade dabei, endlich die Brücken in Nordrhein-Westfalen herzurichten. Und Brücken in Nordrhein-Westfalen, A1, Rheinbrücke bei Leverkusen, militärische Mobilität, da rollt Ihnen kein Panzer drüber oder ein Lastwagen mit Panzern drauf, weil dann geht die Brücke in die Knie. So, wir investieren jetzt. Ist das jetzt ein Investment in militärische Mobilität oder ein Investment, damit Sie und ich über diese Brücke auch mit dem Auto oder mit was auch immer fahren, ohne dass die Brücke einstürzt? Das heißt, es ist auch die Frage, was verstehe ich unter militärischer Investition? Ich will das nur einordnen, weil diese Prozentzahl als solche wenig aussagt. Aber sie sagt etwas aus grundsätzlich, wir müssen investieren und ich will Ihrer Frage ja auch gar nicht ausweichen, woher das Geld kommt. Also, den laufenden Haushalt von 100 Milliarden muss ein Land wie Deutschland stemmen können und da muss in einem Haushalt geschaut werden, ob alle Ausgaben in diesem Haushalt wirklich sinnstiftend sind. Das ist politisch. Die Diskussion wird im Bundestag geführt und die wird in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD mit besonderer Freude diskutiert werden.
Wird bestimmt eine gute Stimmung.
Da wird eine super gute Stimmung. Aber die Frage Priorität, können wir uns alles leisten? Können wir uns leisten, dass Unternehmen hier angelockt werden und die kriegen Milliarden dafür? Ich sage Ihnen nein. Das ist eine Diskussion, müssen jetzt die Entscheider fahren.
Aber ist die Schuldenbremse in der Form, wie sie jetzt besteht, ein Sicherheitsrisiko für uns?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ein weiteres Sondervermögen, was eine Schuld ist, aufgelegt werden könnte. Dazu braucht man allerdings eine Zweidrittelmehrheit, weil sie das dann thematisch festklopfen. Da kann keiner sagen, Das wurde ja auch versucht bei den 100 Milliarden Sondervermögen, dass dann auch Nancy Faeser kam und sagte, ja, aber wir brauchen auch die Digitalisierung der Polizeistationen in...
Alle wollen was abhaben davon.
Alle fallen. So, und das konnte man sehr genau. Ein Sondervermögen kann man festschreiben. Schuldenbremse. Ist ja ein Wort, was bei manchen Leuten so oder so Herpes auslöst inzwischen. Die Schuldenbremse hat ja einen Sinn. Nämlich, dass nicht alle hemmungslos sich in Staatskasse bedienen. Die wurde unter Angela Merkel aufgesetzt, um genau das zu verhindern. Und warum hat sie es aufgesetzt? Weil es einen europäischen Stabilitätspakt gibt. Nämlich, dass die Währung der Euro geschützt wird. Wenn jeder reinlangt in diese Schatztruhe, geht der Euro in die Knie, würde zu krassen Inflation in Europa führen. Also hat Europa, ich glaube 1993, gesagt, mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts darf man sich nicht verschulden. Mhm. Wenn das höher ist, gibt es bestimmte Strafen. So, wir sind bei 63%, sehr deutsch, sehr diszipliniert. Unter Finanzminister Christian Lindner haben wir das unsere Schuld reduziert. Wir machen Schulden, wir machen krasse Schulden. Die Leute glauben...
Man kann ja trotzdem sich weiterhin auch ein Stück weit verschulden mit der Schuldenbremse.
Aber trotzdem ist ja, aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen, weil die Franzosen sind bei 110%. So, wenn Frau von der Leyen sagt, wir lösen das einfach mal auf, dann haben wir ein Problem. Auch ein Finanzminister ist verantwortlich für die Stabilität des Euro. So, jetzt kommen wir wieder auf die Schuldenbremse zurück. Kann man sie innovieren oder
reformieren?
Also reformieren oder, ja, genau. Kann man das? Die Frage wird sein, gibt es einen nationalen Notstand, der es erlaubt, an der Schuldenbremse vorbei Schulden aufzunehmen?
Das ist ja jetzt schon als Ausnahme dekliniert.
So. Genau, das ist als Ausnahme, das macht auch Sinn, weil wenn es hier heute eine Katastrophe gäbe, wie auch immer, alle Häuser fielen zusammen, würde sich die Frage nicht mehr stellen.
Das ist eine akute Katastrophe aber dann. Ja?
Eine akute Katastrophe und das wird der Bundestag klären müssen, ist die Lage heute militärisch so katastrophal, dass man diese Ausnahmeregelung macht.
Jetzt oder aber man erspart sich das und reformiert die Schuldenbremse vorher.
Ja, oder genau. So, und diese Diskussion, die werden wir auch in der FDP führen müssen. Ja, wir sind für eine Schuldenbremse. Welche Ausnahmen müssen aufgelegt werden, wenn eben ein Sondervermögen oder die Umschichtung des Haushaltes nicht gelingt?
Kann man nicht einfach sagen, verteidigungspolitische, nicht die laufenden Kosten, aber die verteidigungspolitischen Kosten, die jetzt notwendig sind, werden ausgenommen von der Schuldenbremse?
Ja, das ist die Frage, weil wir ja, das ist ja immer relativ. Wenn wir kontinuierlich investiert hätten in Verteidigung, würde sich die Frage gar nicht stellen. Wir fangen aber an, wirklich Basisarbeit zu machen und damit einen progressiven Anstieg der Kosten zu haben. Und deswegen ein Sondervermögen aufzulegen, um wieder auf ein Niveau zu kommen. Und wenn wir das Niveau haben, dann kontinuierlich diese berühmten 2,5-3% im Haushalt zu haben, könnte ich mir vorstellen, ich bin keine Finanzpolitikerin, ich bin Verteidigungspolitikerin und ich weiß, wir müssen völlig neu denken, weil wir das sonst nicht hinbekommen.
Wie hoch wäre ein Sondervermögen, das Sie jetzt persönlich bestimmen könnten?
Naja, es schwirrt ja die Zahl von 200 Milliarden im Raum.
Die Werbeauftragte Eva Höge von der SPD hatte, glaube ich, vor einiger Zeit 300 Milliarden schon gefordert.
Ja, ne? Die hat aber das schon gefordert, als wir erst gerade die 100 aufgelegt haben. Da lag sie nicht falsch. Ich fand das Momentum ein bisschen schwierig. Wir holen gerade 100 Milliarden raus. Da muss ja eine alte Frau lang für stricken. Oder ein alter Mann. Wir wollen ja heute korrekt bleiben. Aber deswegen hatte sie gesagt, 100 reichen nicht, 300 müssen es sein. Das war nicht falsch. Ich würde mal sagen, der Moment war anstrengend. Aber Eva Högel macht übrigens einen sehr coolen Job. Ich schätze sie sehr. Gute Werbeauftragte, auch in ihren eigenen Reihen immer sehr dezidiert gewesen, was die Hilfe der Ukraine betrifft. Wir haben Verpflichtungen. Die NATO hat einen Plan, der geheim ist, den auch wir nicht im Detail kennen, weil er geheim ist. Wie schützen wir Europa? Welches Land muss was machen? Denn nicht jedes Land muss alles machen. Wenn Sie am Mittelmeer ein Land haben, haben Sie andere Herausforderungen, wie wenn Sie eine russische Grenze haben, logisch.
Ja.
Wenn Sie, wie wir, im Herzen Europas sind, sind wir das Dreh- und Angelpunkt der militärischen Mobilität, Verlegung von Truppen, Verlegung von Süd nach von West nach Ost, von Nord nach Süd zum Beispiel. Das heißt, jedes Land hätte eine Aufgabe. An diesem Maßstab muss sich Europa messen und das entsprechend mit den Ländern jetzt umsetzen.
Dann sollten wir erst recht unsere Brücken vielleicht panzerfähig machen.
Ja, das wissen wir. Militärische Mobilität ist natürlich noch mehr. Ist auch eine Frage der Organisation. Denn Sie haben ja heute auch Landstraßen. Bundesstraßen, Landstraßen, kommunale Straßen. Wenn wir in einem Krisenfall aber den Bürgermeister sowieso anrufen oder die Landrätin Tralala anrufen und sagen, pass mal auf, wir müssen deine Straße nutzen. Und die sagt dann aus ihrem Landratsamt oder Rathaus heraus ja oder nein. Ah, lieber nicht, das mögen die Bürger nicht so. Wenn da so ein Leopard am Gartenzaun vorbeifährt, dann haben wir ein Problem. Mhm. Militärische Mobilität ist die praktische Umsetzung und ist auch, und das dafür habe ich immer plädiert, im Krisenfall gibt es immer nur ein Top-Down. Da gibt es einen Befehlshaber, der in dem Moment auch kommunale und Landratswünsche beziehungsweise föderale Gedanken ausschließt. Da werden jetzt alle Ministerpräsidenten vibrieren, aber es ist so, im Krisenfall gibt es nur ein von oben nach unten, eine Befehlskette und die muss umgesetzt werden.
Wir müssen mal ganz kurz auf die Bundeswehr schauen. Man hört immer kaputt gespart etc. Wie stehen wir aktuell da als Bundeswehr, beziehungsweise wie steht die Bundeswehr da im Vergleich zu den europäischen Partnern? Frankreich.
Also wir stehen, das ist ja bekannt, nicht besonders gut da. Uns fehlt an, es fehlt an vielem, aber in den letzten 7 Jahren ist trotzdem eine Menge passiert, um das direkt zu sagen. Mhm. Also es ist nicht alles schrecklich, aber es reicht einfach vorne und hinten nicht, weil es eben viele Teilstreitkräfte gibt.
Wie sieht es aus mit der Wehrpflicht? Die FDP ist aktuell noch nicht für eine verpflichtende Wehrpflicht.
Ja, weil die, die das wollen, das klingt ja erstmal sinnvoll. Aber das muss man ja auch umsetzen können. So, wir haben die Hälfte der Kasernen ist verschwunden. Wir haben die Unteroffiziere als Ausbilder, die gibt's nicht mehr. Wir hätten roundabout 750.000, 800.000 junge Männer, die man einzieht. Frage, warum nur Männer, warum nicht Frauen? Also wenn der Einmann klagt, sind auch Frauen dabei. Mhm. Die müssen sie ausbilden, die müssen sie in Kasernen unterbringen. Und die fehlen in dem Moment, angesichts des Faktors, dass wir zu viel Alte und zu wenig Junge haben, fehlen die in dem Moment im Ausbildungsmarkt. Das heißt, die sind dann ein Jahr mindestens erstmal weg. Mhm. Ist auch ein volkswirtschaftliches Thema. So. Und ich finde, wenn einer eine Wehrpflicht will, dann gehört es zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, wie lange braucht das Wehrgerechtigkeit? Die Wehrgerechtigkeit vor 2010 gab es nicht mehr. Wenn 10% der Jahrgänge zum Bund gegangen sind, war das viel. Der Rest hatte Rücken, Knie und Herpes und kam ins Kreiswehrersatzamt, sollte gemustert werden. Hat dann vor der Ärztin erstmal gesagt, oh, wenn ich einen Apfel esse, dann kriege ich immer so einen komischen, schalen Mund. Hat die gesagt, vielen Dank, geh nach Hause, können wir nicht gebrauchen.
Oder moralische Gründe gab's
ja auch oder mehr. Ja, aber es war nachher, also die Zeiten, so ich kann nicht auf jemanden schießen und deswegen kann ich nicht, das war ganz simpel, gingen da rein und haben gesagt, so das alles wieder, die Struktur wieder zu bauen, also alles, was wir hatten, haben wir abgebaut. So, wenn man das wieder will, gehen Leute, die sich damit beschäftigen, davon aus, Wehrbereitschaft, Wehrgerechtigkeit, Minimum 10 Jahre, mindestens 10 Milliarden im Jahr in die Hand zu nehmen, um die Strukturen wieder aufzubauen.
Bis man überhaupt wieder eine Wehrpflicht vernünftig bedienen kann.
Ja, vor allen Dingen eine Wehrpflicht heißt für alle. Weil sonst...
Muss man auch das Grundgesetz verändern zum Beispiel.
Da muss man das Grundgesetz muss man nicht verändern, weil...
Da steht aber drin, dass nur Männer Wehrpflicht
sind. Ach so, ja, das, wenn denn geklagt werden würde, dann müsste man das verändern. Aber vor allen Dingen müsste man erstmal alles vorbereiten. Denn die Wehrpflicht ist nur ausgesetzt. Sie ist nicht abgeschafft. Also die Wehrpflicht wieder einzusetzen, wäre ein relativ einfacher Vorgang, sofern es eine Mehrheit dafür gäbe. Sie umzusetzen wäre ein Tort. Und wenn Sie mit Soldaten sprechen, mit Offizieren, die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das schultern sollen. Mhm. Also wer das will, soll mal einen Plan mit Preisliste hinlegen. Wollen wir anfangen? Eine Möglichkeit wäre, dass man alle jungen Menschen mustert. Die Idee hatte Pistorius, dass jeder, der mit der Schule, also 18 Jahre Schulschluss, mustern. Mhm. Und mal erklären, was die Bundeswehr bietet. Man kann bei der Bundeswehr studieren, man kann ein Handwerk lernen, man kann technische Ausbildungen machen und man verpflichtet sich da. Das wissen viele gar nicht.
Also eine Perspektive bieten, auch quasi weitergedacht.
So ist es. Genau. Und das kann man, indem man alle jungen Leute erstmal mustert und ihnen ein Angebot macht. Das beruht wie in Schweden auf einer Freiwilligkeit. Also 10% werden dann gesagt, du wirst genommen, du bist so ein knackiger Kerl. Andere dürfen sich überlegen, ob das vor dem Verfassungsgericht hält. Bin keine Juristin, weiß ich nicht. So könnte man anfangen. Aber das einfach mal so in der Kürze der Zeit aus dem Boden zu stampfen, ist neben der Frage, greifen wir in die Freiheit des Einzelnen ein, also der Grundsatzdiskussion, ganz schwierig.
Ich würde gerne noch einen schnellen Blick auf Europa werfen. Sie sind im EU-Parlament Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Was wird da genau besprochen? Weil Verteidigung ist ja immer noch eine nationale Aufgabe. Was machen Sie da?
Ja, das ist das Thema. Es gibt keine Verteidigungsunion, weil es auch keine europäische Armee gibt. Diese einzurichten wäre toll, wäre allerdings nicht einfach, weil zum Beispiel die Franzosen, dass die Armee kann in 5 Minuten aktiviert werden, wenn der Präsident grünes Licht gibt. Bei uns gäbe es erstmal Bundestagsdebatten und man müsste eine Mehrheit haben. Zeigt, die Systematik ist anders. Also wir haben keine europäische Armee, noch nicht. Unsere Aufgabe ist es ist zum ersten Mal ein voller Ausschuss. Es war immer so ein Wurmfortsatz des Auswärtigen Ausschusses. Und das Parlament hat im Dezember das zu einem vollen Ausschuss gemacht. Wir werden verantwortlich sein für die Beschaffung, die gemeinsame Beschaffung. Zum Beispiel nehmen Sie europäischen Sky Shield, also der Schutz Europas vor Angriffen.
Die Beschaffung läuft bei uns ja so semi-gut gerade, oder?
Naja, es geht um rasend viel Geld. Die Unternehmen sagen, bitte alles in Deutschland kaufen. Andere sagen, bitte in Schweden. Wir müssen einfach europäisch denken. Wir kaufen extrem viel in den Vereinigten Staaten ein, weil die Amerikaner sind ein Vollsortiment. Das sind wir nicht. Das heißt, wenn man etwas braucht, kann man sich dort relativ schnell bedienen. Übrigens gibt es auch andere Länder, die erstaunliche Angebote machen, wie Südkorea. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Also unsere Aufgabe wird es sein, die gemeinsame Beschaffung mit zu organisieren, den Firmen klarzumachen, ihr müsst zusammenarbeiten, passiert schon international. Also wir sind das Spiegelbild des neuen Kommissars, der beschäftigt sich mit dem Weltraum. Großes Thema übrigens auch. Mit Beschaffung, dann haben wir eine Vizepräsidentin.
Da geht es nicht um Star Wars, sondern um Satelliteninfrastruktur etc.
Nein, das ist nicht Star Wars, sondern es geht darum, dass wir ja den Weltraum, der ist ja nicht geordnet. Und wenn ein Satellit kaputt geht, runterstürzt, abgeballert wird, um das mal so salopp zu sagen, haben wir ein Problem. Es gibt inzwischen auch angedockt bei der Luftwaffe, wird sich mit den Weltraumgefahren auseinandergesetzt. Übrigens auch Elektroschrott, also Schrott, der dort oben große Gefahr ist für unsere Infrastruktur. Und natürlich, wie man auch Infrastruktur auf Erden beeinflussen kann, wenn dort oben ein Satellit zerstört wird. Also wir haben ja eine unglaubliche Dimension von unterm Wasser bis über der Wolke. Das heißt, die Dimension, eine moderne, technisch Hightech-Gesellschaft außer Kraft zu setzen, hat auch was mit dem Weltraum zu tun.
Ein Blick nach vorne, Best-Case-Szenario, wo stehen wir in 5 Jahren?
Ich hoffe, wenn wir die Ernsthaftigkeit der Lage uns bewusst sind, Geld in die Hand nehmen, glaube ich, könnten wir einen großen Teilbereich abdecken schon. Wenn wir dann nochmal 5 Jahre haben, dann glaube ich, ist es realistisch, dass wir uns von den Vereinigten Staaten unabhängig machen. Ob das sein muss, dass wir komplett unabhängig sind, weiß ich nicht. Wir werden auch die Debatte aufmachen müssen, ob der atomare Schirm, Abschreckungsschirm, gilt der noch?
Braucht es eine europäische Atomwaffe?
Also wir haben die Franzosen und Briten, wir arbeiten ja sehr eng. Das ist eine gute Nachricht mit Großbritannien zusammen, die ja nicht mehr in der EU sind, aber was die Sicherheit betrifft, eine enge Zusammenarbeit, sehr erfreulich. Beide Staaten sind Atommächte, die Europa mitschützen könnten, wenn wir uns finanziell daran beteiligen. Das war im Europawahlkampf mal ein Thema. Das haben wir alle weggeschoben, weil das nichts für einen Wahlkampf ist. Wenn Sie über sowas sprechen, haben die Leute Angst. Ich verstehe das auch. Das könnte ein Thema werden, uns damit zu beschäftigen, wie können wir auch Europa so atomar schützen, dass nie jemand auf die Idee kommt, uns entsprechend anzugreifen.
Dann würde ich zum Schluss noch einen kleinen Ausblick wagen wollen. Was wird ohne die FDP im Bundestag in den nächsten Jahren fehlen?
Eine liberale Stimme. Wir werden nämlich jetzt erleben, wie die Rechten und Linken frontal Opposition machen, um 2029 vor allen Dingen die AfD die Mehrheit zu bekommen im Parlament. Wir werden einen Bundeskanzler haben, der jeden Tag einen Ritt auf der Rasierklinge abarbeiten muss, denn er wird einen Partner haben, der macht es ihm nicht leicht. Das heißt, wir werden eine, also das schnelle, die schnelle Wende, die Herr Merz versprochen hat, wird nicht kommen. Und wir werden, glaube ich, brutale Auseinandersetzungen bekommen, weil wir einfach, wie gesagt, eine Opposition haben, der es nicht um Gestaltung geht. Gut, die Grünen sind in der Opposition, aber sondern denen es darum geht, das Bett vorzubereiten 2029 und dann hier die Macht zu übernehmen.
Was wünschen Sie Friedrich Merz für diese Legislatur?
Ich wünsche ihm Glück. Ich freue mich, dass er gestern bei Macron war. Das ist genau das Richtige. Die deutsch-französische Beziehung ist elementar. Sie muss auf Reset gesetzt werden. Scholz hat keinen Bezug dazu. Das Weimarer Dreieck, Frankreich, Deutschland, Polen muss sofort aktiviert werden. Ich wünsche Ihnen Stehvermögen, Durchsetzung und wie jedem Feldherrn das Stückchen Fortune, was man braucht, um erfolgreich zu sein.
Sie werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir hier im Podcast immer musikalisch rausgehen und Sie um einen Song für unsere Playlist bitten. Letztes Mal haben Sie Born to be Wild mitgebracht. Welcher Song pusht Sie denn momentan nach der Wahlniederlage wieder hoch?
Nach wie vor Born to be Wild von Steppenwolf. Er ist immer, er motiviert immer. Und vielleicht wird es Zeit, dass die FDP neu geboren wird und etwas wilder ist.
So machen wir es. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Tausend Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das
es
ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken, einseifen, da fühlst du dich wenigstens schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los.
Wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein die Käppichschüle, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.